Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Jetzt kommt natürlich, wie Sie das zu Recht um diese Uhrzeit erwarten, 8.48 Uhr ein neues Buch. Wobei, es bezieht sich eigentlich auf was sehr Altes, also sehr alt relativ, denn es geht um Dialektik der Aufklärung. Das Buch von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Aber wir reden jetzt nicht über eine Wiederauflage dieses Buches, sondern über ein Buch über das Buch. Martin Mittermeier hat nämlich eines geschrieben. Dieses Werk nun wiederum seines, heißt Freiheit und Finsternis. Und wir sprechen darüber mit unserer Kritikerin Andrea Rödig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Er selber bezeichnet dieses Buch Dialektik der Aufklärung ja als ein Jahrhundertbuch. Das kommt auch im Untertitel dieses neuen Buches vor. Ist das auch für Sie persönlich, also das Original sozusagen, Dialektik und Aufklärung, so ein ganz besonderes Buch?
Ja, total. Ist es. Und also alle, die Philosophie studiert haben, haben das gelesen. Es hat eine gewisse Faszination. Aber kann ich dann später vielleicht noch drauf eingehen. Vielleicht ist es ein Jahrhundertbuch des letzten Jahrhunderts und nicht dieses Jahrhunderts. Aber das kann ich dann noch erklären.
Im letzten Jahrhundert und ein bisschen auch schon in diesem neuen haben sich ja schon viele mit diesem Buch beschäftigt in unterschiedlicher Art und Weise. Was konkret interessiert jetzt in seinem neuen Buch Mittermeier daran?
Also ihn interessiert, es ist ja ein Grundlagentext der kritischen Theorie und hat auf Generationen von GeisteswissenschaftlerInnen eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Und also Mittermeier war auch einer von denen, der sagt halt, das Buch lässt einen nicht frei. Und aber es argumentiert überhaupt nicht, es behauptet. Also die Sätze stehen da wie so hammerhart in Stein gemeißelte Anklagen. Und Mittermeier fragt sich jetzt, wie kann das Buch überhaupt so eine Wirkung gehabt haben und woher nimmt es seine Autorität und Plausibilität? Und um das zu erfahren, geht er auf die Entstehungsgeschichte des Buches zurück.
Und was erfahren wir da alles über diese Entstehungsgeschichte?
Er macht es auf zwei Weisen. Also einmal geht es um die historischen Rahmenbedingungen, die Dialektik der Aufklärung. Es ist so, erwähnt den Holocaust nicht, aber der Holocaust und der Faschismus stehen natürlich immer im Hintergrund des Buches und sie entstand aber in Kalifornien, also weit weg vom Grauen. Und zwar Adorno und Horkheimer waren Mitglieder des Instituts für Sozialforschung. Adorno war ein Mitarbeiter und Horkheimer war der Leiter des Instituts für Sozialforschung. Und das befand sich zu der Zeit in Pacific Palisades, also ein Ortsteil von Los Angeles direkt am Meer. Und man lebte dort in so einer illustren Exilgemeinschaft. Also Thomas Mann war Nachbar und Hanns Eisler Bertolt Brecht. Und zuerst mal geht es in dem Buch sehr viel so um Tratsch und Gossip. Wer war mit wem befreundet? Was weiß ich? Und welche Animositäten gab es? Und besonders lustig zu lesen ist natürlich, Adorno war ziemlich eitel. Und die Polemiken gegen Adorno sind sehr lustig zu lesen im Buch auch. Und dann beschreibt Mittermeier aber auch die Arbeit am Text. Also die beiden haben, Adorno und Horkheimer, entweder immer gegenseitig die Texte, die sie geschrieben haben, nochmal tatsächlich sehr stark überarbeitet. Oder das meiste ist aber aus Gesprächen entstanden, die diktiert wurden an und Gretel Adorno, die Frau Adornos, hat das dann alles abgetippt und dann wurde es sehr, sehr stark bearbeitet. Und Mittermeier zeigt auch, wie Adorno die Sätze total zuspitzte und verdichtete, sodass sie so einen ganz spezifischen Sound bekamen.
Das ist schon spannend, das kann ich mir vorstellen. Aber was zieht er da für ein Fazit gerade aus diesen ganzen Geschichten? Also was sagt er, Mittermeier, worum es den beiden, Adorno und Horkheimer, wirklich geht in diesem Buch?
Na, es geht, also er hat da so mehrere Herleitungsgeschichten. Eigentlich geht es um die Frage, wieso hat die proletarische Revolution nicht stattgefunden? Das ist die erste Frage. Und dann die zweite, wie hängen eigentlich Bürgertum, Kapitalismus, Naturausbeutung und Faschismus zusammen? Oder eben die Frage, wie ist Faschismus möglich? Und die Methode, mit der sie das machen, ist dann tatsächlich zu sagen, okay, wir erzählen eine Naturgeschichte des Bürgertums und eine Naturgeschichte der Gewalt, die eine Gewalt an der, also eine Gewalt an der Natur, aber auch an sich selber ist. Und Aufklärung ist immer dialektisch, das heißt, sie hat eine doppelte oder eine dunkle Seite. Wir mussten, um aufgeklärt zu werden, uns selbst und die Natur unterdrücken. Und das Unterdrückte in der Natur schlägt jetzt zurück. Also das ist ungefähr die These. Und gemacht wird das mit so einer Methode, die heißt entweder bestimmte Negation oder auch dialektisches Bild. Das heißt, man stellt gesellschaftliche Phänomene so dar, dass die Widersprüche tatsächlich sichtbar werden. Und es gibt dann so Kapitel, sehr bekannt ist also eine Neuerzählung der Odyssee. Damit beginnt das Buch, oder das ist, glaube ich, das zweite Kapitel im Buch. Dann gibt es aber auch so ein Kapitel, das zeigt, wie letztlich Desaad, also der Sadist Desaad, eigentlich die dunkle Kehrseite der kantischen Ethik ist. Ja, und also diese Art von dialektischem Bild ist die Methode.
Sie haben ja nun dieser These Mittelmeyers Jahrhundertbuch mit zeitlichen Einschränkungen im Prinzip schon zugestimmt. Aber wie erklärt denn Mittelmeyer diese unglaubliche Wirkung, diese wirklich Wirkungsmacht dieses Werks?
Ja, man muss sagen, also zum Jahrhundertbuch wurde es gar nicht erst direkt nach der Veröffentlichung, sondern erst 20 Jahre später in der Studentenbewegung. Da wurde das nochmal aufgegriffen und dann wurde es erst zu dem Kultbuch, was es ist, weil es dann auch eher in die Zeit passte. Und ich muss sagen, der Untertitel des Buches, warum es oder wie es zu einem Jahrhundertbuch wurde, ist so ein bisschen irreführend, weil es geht überhaupt nicht um die Wirkungsgeschichte. Nur auf den letzten 3-4 Seiten geht es um die Wirkungsgeschichte und sonst eher um die Entstehungsgeschichte, zu der man eigentlich auch schon ganz viel weiß. Und die Faszination des Buches erklärt Mittelmeyer damit, dass er sagt, es geht hier gar nicht um eine Argumentation, sondern es ist komponiert. Und das zeigt er auch am Text. Also wie diese Kapitel so komponiert sind, dass sie eigentlich wie so ein musikalisches Werk sind. Er sagt halt, das ist große Sprachmusik und man muss diesen Text begehen wie eine Installation. Und da ist er ganz positiv. Das ist also das ist eben ein, das, also als dieses Kunstwerk muss das Buch, oder besteht für ihn das Buch.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig interpretiere. Ich habe so das Gefühl bei Ihnen, Frau Rödig, dass Ihre Einstellung zu diesem Buch, die ich nochmal zusammenfassen möchte, mit wenn dann ein Jahrhundertbuch, dann aber vom letzten Jahrhundert, dass daran Mittelmeyer mit seinem Buch jetzt nicht viel ändern konnte, oder?
Nee, im Gegenteil. Also ich habe natürlich auch als Studentin die Dialektik der Aufklärung gelesen und es hat eine wahnsinnige Wucht. Das Buch hat mich auch sehr beeindruckt und beeinflusst. Wenn ich jetzt aber Mittelmeyer nochmal lese, dann kommt mir das so vor, dieses pessimistische Pathos, was da, also ist auch wahnsinnig eitel. Und Mittelmeyer selber also reformuliert nochmal diese bestimmte Negation von Adorno, die ja heißt, wir müssen auf das Negative, das Schlechte gucken, bis ein Funke Hoffnung daraus entspringt. Und er also sagt dann, der Holocaust erscheine als die letzte Etappe der Erlösung. Und ich muss sagen, das ist eigentlich großer, also keine Sprachmusik, sondern großer dialektischer Kitsch. Und von daher würde ich sagen, okay, ein Jahrhundertbuch des letzten Jahrhunderts, aber nicht dieses Jahrhunderts.
Dankeschön. Andrea Rödig war das über Freiheit und Finsternis. Das Buch von Martin Mittelmeyer ist im Siedler Verlag erschienen. 318 Seiten dick, kostet 24 Euro. Und wie immer weitere Informationen unter deutschlandfunkkultur.de. Und das ist ja jetzt so eine Gelegenheit, um noch ein letztes Mal es zu erwähnen in dieser Sendung. Diese Seite deutschlandfunkkultur.de ist neu. Also Adresse wie immer, Sie finden sie wie immer. Wenn Sie es irgendwo gespeichert haben, müssen Sie nichts ändern. Aber seit Samstag ist sie neu und ich persönlich finde ja besser. Neues muss nicht besser sein kann. Gucken Sie sich das mal an. deutschlandfunkkultur.de